Also, ich grüße Sie das 8., 9. Mal. Irgendwie wird diese Vorlesung von den Zeitläuften überrannt. Das letzte Mal hatten wir diese V-Leute. Und jetzt haben wir diesen Gutenberg. Und wie thematisieren wir Gutenberg? Ganz einfach. Über das Verhältnis von Aktor zur Regel, die er befolgt. Diese alte Unterscheidung ist uns geläufig. Wenn Sie sich erinnern, haben wir mit dieser Unterscheidung ja auch schon im Hinblick auf diese V-Leute operiert. Und bezüglich dieses Phänomens Gutenberg stellt sich ein ähnliches Problem, analytisches Problem. Nämlich, in welchem Verhältnis steht der Aktor zu dem, was er tut? Nun, was ist die zentrale Explikation, über die Gutenberg sich zurückmeldet? Ich habe etwas getan, was sich der Zurechenbarkeit entzieht. Ich war es gar nicht. Die Möglichkeit der Zurechnung auf ein Motiv der Täuschung, diese Möglichkeit wird getilgt durch die Argumentation, ich war derart chaotisch, ich war derart überarbeitet, dass ich zwar abgeschrieben habe, aber eigentlich doch nicht abgeschrieben habe. Also eine hochinteressante Form der Externalisierung des Motivs. Also wir beobachten ja in der Soziologie immer die Frage, in welchem Verhältnis Akteure zu ihrem Handeln stehen. Und wir haben gesagt, das Handeln kann entweder intentional repräsentiert sein, also ich täusche und weiß, dass ich täusche. Das Handeln kann nicht intentional repräsentiert sein. Ich täusche, aber diese Täuschung ist mir als Täuschung nicht präsent. Und das dritte ist das strategische Motiv. Nee, ich täusche, ohne dass ich die Täuschung als Täuschung zugebe. Also ohne dass ich dieses Motiv der Täuschung artikuliere, entweder in der Situation, in der die Täuschung objektiviert wird, oder in der nachträglichen Reflexion, die ja bei allen identifizierten Nonkonformitäten des Aktors immer möglich ist. Bei aller festgestellter Nonkonformität können Akteure diese Nonkonformität als Nonkonformität akzeptieren, artikulieren, dass ein Fehler vorgelegen hat und die Sozialität reagiert im Kern durch eine Akzeptanz dieser aufgetretenen Nonkonformität, wenn sie denn vom Aktor zugegeben wird. Wenn sie denn vom Handelnden als eine Nonkonformität, Dankeschön, brauche ich vielleicht doch nicht, als eine Nonkonformität zugegeben wird, dann setzt in der Sozialität setzt der Mechanismus ein, den wir umgangssprachlich Verzeihen nennen. Also soziologischer formuliert eine Toleranz gegenüber der erfolgten Nonkonformität, die, wenn sie zugegeben wird als Nonkonformität, relativ tolerabel ist, relativ tolerabel. Relativ natürlich. Wir dürfen das nicht so weit strapazieren, das Argument, dass wir daraus jetzt schließen, ja, ich habe jemand umgebracht, gebe das zu und dann erfolgt nicht eine Sanktion. Aber wir kennen auch im Strafrecht, kennen wir den Mechanismus der sogenannten Strafmilderung in den Fällen, in denen die Akteure, in denen die Delinquenten die Devianz, die ihnen nachgewiesen wurde, diese Devianz verziehen wurde, in dem Moment, in dem sie die Devianz als intentional repräsentiert zugeben, also als eine Devianz selbst akzeptieren. Dann zeigt sich eine Gesellschaft vergleichsweise relativ tolerant. Nun nehmen wir, also ich weiß ja überhaupt nicht, ob Sie Zeitung lesen, erstens, zweitens, ob Sie die Zeit lesen. Also wir sind ja fast zwei Generationen auseinander. Ich weiß ja gar nicht mehr, ob jemand überhaupt Zeitung liest. Aber ich unterstelle mal, dass Sie irgendwie die Ankündigung "Mein ungeheuerlicher Fehler", dass Sie die irgendwie zur Kenntnis genommen haben. Das ist die Explikation, mit der Gutenberg in den öffentlichen Raum wieder zurückkommt. Was ist ein Fehler? Ein Fehler ist eine Devianz, also eine Nonkonformität gegenüber einer Erwartung, ganz einfach. Und mit Fehler bringen wir zum Ausdruck, dass diese Nonkonformität, wie gerade expliziert, eine verzeihliche Nonkonformität ist. In Klammern, wir alle sagen, Fehler machen alle mal. Und die Soziologie betrachtet Nonkonformität ja als ein Phänomen, über das alle Gesellschaftsmitglieder an die Struktur der Regeln erinnert werden und insofern gehört, hatten wir gesagt, die Nonkonformität wie die Konformität zum Aufbau der Regeln einer Gesellschaft und was den Aktor in seinem Verhältnis zur Regel, also im Falle der Nonkonformität betrifft, erzeugen die Gesellschaftsmitglieder eine Toleranz. Nonkonformität wird nicht sofort mit Todesstrafe oder so etwas geahndet. Also Fehler ist etwas Verzeihliches. Fehler ist eine tolerable Nonkonformität. Jetzt setzen Sie dazu ungeheuerlich. Und ungeheuerlich ist eine Semantik, die sich der Semantik des Fehlers eigentlich entzieht bei genauer Betrachtung. Ich kann sagen, ich habe einen schweren Fehler begangen. Jemand kann sagen, ich habe einen gravierenden, schweren Fehler begangen. Sie können ja mal darüber nachdenken, ob man eigentlich überhaupt sagen kann, ich habe einen ungeheuerlichen Fehler begangen. Ungeheuerlich und Fehler sind eigentlich sich selbst ausschließende semantische Höfe oder Relevanzen. Ungeheuerlich bezieht sich auf eine Monstrosität, auf eine Tat, auf ein Ereignis, das sich in seiner Monstrosität der Zurechenbarkeit eigentlich entzieht. Also kombiniert dieser Satz hochinteressant auf der einen Seite die Verharmlosung. Leute, stellt euch doch nicht so an. Also ich meine, was denn schon so ein Plagiat? Harmlos. Und auf der anderen Seite ungeheuerlich. Monströs. Außergewöhnlich. Und mit dieser Identifikation des Außergewöhnlichen schon beinahe vollständig außerhalb der Zurechenbarkeit konstruiert. Diese Konstellation, also diese Formulierung, ist eine Formulierung, in der die Struktur der Selbstdarstellung dieser Person, die ja also die deutsche Nation eine gewisse Zeit beschäftigt hat, kommt die Struktur der Selbstdarstellung auf eine fantastisch prägnante Weise zum Ausdruck. Ein möglicher Essay, der geschrieben werden könnte, wäre also, wie interpretiert man diese neuerliche Performance mit der Ankündigung ungeheuerlicher Fehler? Genauso schräg, ähnlich semantisch verschoben, ist der Buchtitel Vorerst gescheitert. Ich kann scheitern, wie wir gerade ausgeführt haben. Überall können Menschen scheitern. Und wir haben gesagt, eine soziale Ordnung ist immer im Kern flexibel gegenüber beobachtetem Scheitern, gegenüber aufgetretener Devianz, gegenüber wahrgenommener Nonkonformität. Ja, die Zivilität einer sozialen Ordnung kommt gerade darin zum Ausdruck, dass sie eine relative Toleranz gegenüber dem Scheitern mobilisieren kann. Sie kennen das in diesem Everybody's got a second chance. Damit wird die Gesellschaft auf der einen Seite flexibilisiert in ihrem Normgefüge, auf der anderen Seite erhalten die Akteure durch diese relative Toleranz gegenüber Nonkonformität die Möglichkeit der Fehlerkorrektur. Sogar in unserem Strafrecht, wie gesagt, in der sogenannten Resozialisierung, bringt unsere Gesellschaft das auf eine wunderbare Weise zum Ausdruck. Wenn Sie da Ihre 5 Jährchen abgesessen haben in einem Gefängnis und kommen wieder raus, dann ist diese Gesellschaft eine, die nicht ewige Zurechnung bezüglich der aufgetretenen Devianz erzeugt. Du hast die Sache abgesessen und die Akteure, also diese Delinquenten, treten im Prinzip in der nämlichen Chancenstruktur in die Sozialordnung wieder zurück, wie andere Gesellschaftsmitglieder, die sich eine solche Nonkonformität nicht haben zu Schulden kommen lassen. Also daran sehen wir das, dass, wie gesagt, die Sozialordnung mit der relativen Toleranz gegenüber Nonkonformität ihre eigene Flexibilität aufrechterhält und gegenüber den Akteuren, die wir ja immer interpretiert haben, als Akteure, die eine Regelstruktur artikulieren und in Erinnerung bringen, gegenüber diesen Akteuren erweist sich eine Sozialordnung eben in diesem Sinne als relativ tolerant. Vorerst gescheitert ist eine eigentümliche Formulierung. Gescheitert, okay. Vorerst. Vorerst kündigt in der Semantik des Gescheitertseins den zweiten Versuch an, mit der Ankündigung oder mit der Prämisse, genauer gesagt, der Nächste wird nicht scheitern. Ich weiß nicht, ob hier Süddeutsche Zeitung-Leser sind. In der letzten Woche, als da dieses Buch da irgendwie in die Öffentlichkeit gelangte, machte die Süddeutsche Zeitung eine vollkommen richtige Beobachtung, eine Entschuldigung, die als Drohung artikuliert wird. Vorerst gescheitert. Also, ich meine, ich weiß auch nicht, was das soll, aber wir werden, wie gesagt, durch die Zeitläufe auf eine hochinteressante Weise konfrontiert mit unserer Disziplin und probieren die aus. Und denken drüber nach, wie so eine eigentümliche Semantik entstehen kann. Und wieso jetzt diese Selbstdarstellung in einer solchen Semantik erfolgt? Im Hinblick auf diese Frage akzeptiert der Akteur die ihm zugerechnete Verfehlung oder akzeptiert er sie nicht und interpretiert sie konkurrierend. Im Falle Gutenberg, ich war das gar nicht. Es war ein Chaos in mir. Also ich entziehe mich der Zurechenbarkeit. Hochinteressant. Frage? Doch eine Frage. Sie wollen was fragen. Ja. Möglichkeit. Meine Argumente sind immer nur theoretische Argumente. Sie haben völlig recht. Empirisch sieht die Sache ganz, ganz schwierig aus. Und für diejenigen, die irgendwie sich schon überlegen, was mache ich mit meiner Soziologie überhaupt, wenn ich diese Uni verlasse? Eine der interessantesten Tätigkeiten, die ich je in meiner Disziplin habe demonstrieren dürfen oder praktizieren dürfen, war die Beratung eines Gefängnisses, in dem also Leute da irgendwie 12 Jahre gefangen waren, aber Leute, die in einer Liebesbeziehung waren. Die systematische Frage ist, was geschieht mit der Liebesbeziehung, wenn sie räumlich getrennt wird? Und welche Möglichkeiten gibt es, theoretisch gesprochen, bei Abwesenheit, Anwesenheit kommunikativ zu suggerieren. Da sind wir hier ganz zentral in dem Thema, das uns immer beschäftigt. Und das war hochinteressant. Also wie organisiert erstens die Institution Gefängnis, die Handhabung der Partnerschaften, also wie verhindert man, dass nicht das gesamte soziale Umfeld dieser Delinquenten einbricht, wenn sie etwa Kinder haben oder eben an dem Beispiel eine Partnerschaft haben. Aber noch interessanter, wie sind die Belastungsgrenzen der Liebe im Hinblick auf die aufgetretene Devianz des Partners? Dass im Falle von aufgetretener Kriminalität, also wann sagt die Partnerin, also Einbruch, okay, da bin ich noch bei dir, aber ab wann wird die Beziehung eigentlich aufgekündigt, zum Beispiel? Und wenn Sie es historisch haben wollen, diese vielen und auch in schönen Dokumenten nachzulesenden Beziehungsprobleme, die in den Partnerschaften des 20. Juli entstanden sind, also des Widerstands, wo ja eine ganze Reihe von Akteuren dieses Widerstandes, 20. Juli, kaserniert waren, bevor sie umgebracht wurden. Und unter dem Problem standen, die Familienbeziehung aufrechtzuerhalten, die Partnerbeziehung aufrechtzuerhalten. Also, kurzum, für die Soziologie ist das ein sehr interessantes Tätigkeitsfeld. Die Leute, die da in diesen Gefängnissen solche Ehebeziehungen irgendwie so beraten oder betreuen, denen wiederum ihr Tun zu interpretieren. Die Soziologie ist ja eine Disziplin, die nicht unbedingt selber in so einen Kontext eintreten muss, sondern sie kann die Berufe beraten oder mit den Berufen kooperieren, die in diesem Fall solche Beziehungen bei aufgetretener Nonkonformität betreuen. Und das ist eine unglaublich spannende Geschichte, wie Sie sich sicher vorstellen können. Noch eine Frage. Ja. 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 Wenn Sie die ganze Zeit in der Vorlesung waren, dann können Sie die Antwort selber geben. Ich sage nichts. Frage? Schön laut. Ja, also dann, auf geht's. Was heißt da wäre, Konjunktiv? Das ist ja schon Simmelsche Koketterie. Er sagt ja und nein zugleich. Das ist ja interessant. Er sagt nicht, ich habe abgeschrieben. Er sagt es nicht am Anfang, als das Ganze aufflog. Das wäre eine vollkommen unproblematische, wie gesagt, eine akzeptable Devianz, die vielleicht universitätswissenschaftsintern auch zum Entzug und so weiter des Titels geführt hätte. Aber das ist der entscheidende Unterschied. Das ist der entscheidende Unterschied. Okay. Wir haben ja was zu tun und mich hat beschäftigt die Tränen, die geweint werden, wenn eigentlich gelacht werden will. Also das tauchte die Frage auf einer Substitution. Und das ist eine hochinteressante Frage und sehr kompliziert. Die können wir beantworten, wenn wir noch mal kurz auf das Weinen schauen und das Weinen als eine Reaktion auf einen vollständigen Bewandtnisverlust interpretieren. Und wenn man diese Situation des Bewandtnisverlustes, wenn man die ausmalt, wenn man sie sozusagen in ihrer Sinnstruktur sich vor Augen führt, dann geraten die Akteure in eine Situation der vollkommenen Hilf- und Handlungsunfähigkeit, Hilflosigkeit und Handlungsunfähigkeit. Und dann werden sie extrem trostbedürftig. Und es entsteht im Weinen eine Suche nach dem Trost. Im Weinen entsteht eine Suche nach dem Trost. Und wenn man sich fragt, wenn da nun also Leute 60 Tage in irgendeiner Grube hocken und nach 60 Tagen rausgeholt werden, dann weinen die ja. Warum weinen die? Also natürlich gibt es Jubel. Aber warum gibt es die Tränen? Man weint darüber, dass man die Unwahrscheinlichkeit auf seiner Seite hat. Also man weint darüber, dass man die Unwahrscheinlichkeit als eine Wahrscheinlichkeit wahrnehmen darf. Das vollkommen Unerwartete, könnte man sagen, das gegen alle Wahrscheinlichkeit Sprechende ist gleichwohl eingetroffen. Und das ist, kommt einer Überwältigung der Person gleich. Das ist praktisch wie eine Überwältigung. Das gesamte kognitive und affektive Vermögen wird überstrapaziert, wird in eine Krise gestürzt. Und vielleicht können wir uns so erklären, warum die Leute, naja, beim Lottogewinn weinen die ja auch, aber eben nach langer Abwesenheit eben in diesen Tränensturz gleichsam geraten. Darüber kann man lange und sollte lange nachdenken. Möglicherweise gibt es ja jemand, der sich mal irgendwie so einen Bergbauunglück daraufhin anschaut. Also ich meine, nicht wartet, bis eins passiert, aber irgendwie so eins, das gut dokumentiert ist. Oder auch ohne Dokumentation darüber nachdenken, was geschieht da eigentlich. Und natürlich unter Einsatz der Argumentation, die wir bei Plessner kennengelernt haben. Noch etwas, was mir durch den Kopf geht im Hinblick auf Essays. Wäre die Frage, und das wäre eigentlich auch sehr schön und außerordentlich spannend, hat Loriot eine Zukunft in der nächsten Generation? Also Sie kennen vermutlich alle Loriot, der ja nun leider Gottes gestorben ist und ohne den wir eigentlich gar nicht leben können bei genauer Betrachtung. Aber es ist ja eine interessante Frage, hat dieser Humor eine Zukunftschance? Oder ist er ein generationsspezifischer oder ein kulturspezifischer Humor? Und in dem Maße, in dem er das ist, ist möglicherweise das Lachen über die Sketche in Zukunft nicht mehr garantiert? Und das ist eine außerordentlich interessante Frage, über die man mal nachdenken kann. Etwa indem Sie sich selber als Angehöriger einer Generation, die den irgendwie so aus der Ferne vermutlich oder über Geschichten von den eigenen Eltern kennengelernt haben, Sie können sich selber fragen, ist das eigentlich überhaupt ein Humor, dem ich anspreche, da mit diesen Spaghetti oder dieser Matratzenkauf oder ist das überhaupt, oder ist das in Ihrer Generation längst albern? Also hat es seine spezifische, tröstende Qualität verloren und ist nicht mehr Humor, sondern so etwas wie ein Klamauk, über den man natürlich auch lacht. Aber der ja qualitativ vollkommen was anderes ist, als das Lachen, so wie wir das mit Plessner rekonstruiert haben. Also, das wäre, denke ich, eine großartige Reflexion. Welche sind die Voraussetzungen für seinen Humor? Also, wie kommt überhaupt das Humorvolle in die Szene, die er entwirft, könnte man sich drei Szenen nehmen, Matratzenkauf oder sag jetzt bitte nichts oder irgendwie sowas. Und hat das, wie gesagt, Zukunftschancen? Also lachen Ihre Kinder über Loriot? Und das ist natürlich interessant, weil der Humor ja in einem hohen Maße natürlich von der jeweiligen Flexibilität oder Rigidität eines Normgefüges getragen wird. Wenn ein Normgefüge, nehmen wir die Gegenwartsgesellschaft, wenn dieses Normengefüge so strukturiert ist, dass in einem hohen Maße alle Mitglieder der Gesellschaft tolerant geworden ist gegenüber Abweichung. Nehmen Sie unsere Vorlesung. Kein Mensch kommt auf die Idee, diese grünhaarige Kommilitonin rauszuschmeißen. Sie ist jetzt von selber weggeblieben oder hat die Haare gefärbt. Aber jedenfalls keiner kommt auf die Idee zu sagen, also hier, sowas wird hier nicht akzeptiert. Wir haben es mit einer enorm hohen Toleranz von Abweichungen aller Art zu tun. Schauen Sie sich einen normalen ICE-Schaffner an. Der ist total gepierst, der hat irgendwie vollkommen schräge Locken. Ja, das macht alles überhaupt nichts. Stellen Sie sich so einen Schaffner mal in den 50er Jahren vor. Oder in den 30er Jahren. Oder unter den Nazis. Also wir haben eine hohe Normflexibilität. Und die Normflexibilität, also die relative Toleranz gegenüber Abweichungen in der Performance der Akteure, die könnte einen zu der These verleiten, der Loriot hat keine Zukunft. Weil Loriot in seinen Sketchen worauf reagiert? Auf eine hohe kommunikative Rigidität. Auf gestellte Auftritte. Auf Umständlichkeiten. Also auf Hyperkonformität. Und sich darüber eben in den Sketchen lustig macht und den Deutschen beibringt, Leute, nehmt das mit den Regeln nicht so ernst, wir sind alle fehlerhaft, wir machen alle unsere Fehler und mehr noch, wir können über unsere eigenen Fehler sogar uns tolerant verhalten. Das ist ja die Botschaft von Loriot, schon immer gewesen. Er zeigt uns die Unbeholfenheit, in der wir uns verlieben. Na und? es ist ja eine erste Situation. Und da hängt praktisch jedem irgendwann mal so ein Spaghetti auf der Nase. Er zeigt eine Toleranz. Also er reagiert auf kommunikative oder Regelrigidität. Und Humor thematisiert diesen Rigiditätsgrad. Also könnte man spekulieren, möglicherweise wird der Loriot irgendwann in einer Gesellschaft, die eine so hohe Normkonfusion und Normvielfalt tolerieren kann, wird er in einer solchen Gesellschaft möglicherweise langweilig. Er sagt nichts mehr. Das könnte man reflektieren. Und der letzte Punkt, was mir noch so aus der Vorlesung so hängen geblieben ist, war diese Sache mit der Einsamkeit. Wo wir gesagt haben, die Einsamkeit ist soziologisch betrachtet immer eine Art Kommunikation mit einem fantasierten Gegenüber. Nun müsste man das ergänzen, dass dieser fantasierte Gegenüber auch die eigene Person sein kann. Also der Aktor selber kann zu einem Gesprächspartner, einem fantasierten Gegenüber natürlich werden. Das ist dann eine Form der Einsamkeit, die die Qualität eines Dialogs annehmen kann, ohne dass sie mit dem Wunsch, die Sozialität zu verlassen, verbunden ist. Das ist gesuchte Einsamkeit, und gesuchte Einsamkeit als eine Chance des Selbstgesprächs, also der Kommunikation, wie gesagt, mit einem fantasierten Gegenüber. Und diese Form der Einsamkeit muss man natürlich systematisch unterscheiden von einer Form, über die wir gesprochen haben, Suizid, wo alle Gegenüber, die es gibt, disqualifiziert werden und der fantasierte Gegenüber nur gedacht werden kann in einer nicht-irdischen Welt. Also nicht mehr in der existierenden Sozialordnung fantasiert wird. Das ist der Unterschied. Also da ist das Motiv, sich von den anderen zu entfernen, radikalisiert. Und bei der Einsamkeit, die wir eben hatten, also so das Selbstgespräch, wer bin ich eigentlich, was tue ich da überhaupt und ich setze mich jetzt einfach mal hin, chillen. Das ist eine Form der akzeptierten Kommunikation mit einem Gegenüber. Also die auch sozial, wie Sie an dem Chillen ja sehen, die sozial toleriert wird, die nicht verbunden ist mit dem Motiv, sich aus der Sozialität zu verabschieden. Es ist also, wenn Sie so wollen, eine transitorische Abwesenheit, die da einsetzt. Wir haben das Lachen noch nicht ganz, weil wir das Lachen unvollständig lassen, wenn wir nicht auf das Lächeln eingehen. Und das Lächeln ist unglaublich interessant. Das Lächeln ist deswegen interessant, weil es verträglich ist mit inkompatiblen, unverträglichen kommunikativen Intentionen. Das Lächeln ist verträglich mit Zuwendung und Abwendung. Das Lächeln ist also eine Form der Kommunikation, für die charakteristisch ist, dass dem anderen nicht kommuniziert wird, welche Intention sich in diesem Lächeln verbirgt. Das Lächeln ist also insofern eine enorm produktive Kommunikationsweise, weil es die Frage nach der Motivierung zunächst mal dem Gegenüber überlässt. Der Gegenüber muss was draus machen. Und ich selbst, also als Aktor, bleibe hinter der Geste des Lächelns. Ich bleibe gleichsam in meinen Motiven versteckt. Der Aktor, so müssen wir uns das ja immer vorstellen, der bleibt in seinen Motiven versteckt hinter dieser nach außen kommunizierten Geste. Und mehr noch, nicht nur er bleibt versteckt, er überlässt die Zurechnung, ja, was gilt denn nun? Ist das jetzt freundlich oder ist das das Gegenteil? Diese Zurechnung übergibt der Aktor im Lächeln dem Gegenüber. Der muss jetzt sehen, was er damit anfängt. Und es gibt alle möglichen Formen natürlich der Reaktion auf das Lächeln. Etwa, ja, du lächelst da jetzt so, dann ist die Motivexplikation jetzt wieder auf der Seite des Lächelnden und es wird eine Entscheidung abverlangt im Hinblick auf welche der beiden Optionen, Zuwendung oder Abwendung, Zuwendung oder Ablehnung, welche der beiden Optionen denn eigentlich gelten sollen. Das Lächeln ist also so betrachtet, in der Plessnerschen Formulierung wunderbar, es ist die Mimik des Geistes, wie er das ausdrückt, es ist also eine Form der Performance oder der kommunikativen Ausdrucksgestalt, die verträglich ist mit einer Heterogenität, mit einer Vielfalt von Motiven. Wenn Sie das jetzt anders lesen, könnte man sagen, hinter dem Lächeln können die Akteure sich mit ihren Motiven verstecken. Und diese Kultur des Verbergens der eigenen Motive haben wir in einem Kulturkreis, in einer Region, im weitesten Sinne Asien, haben wir ausgebildet. Eine Kultur, die in einem hohen Maße den Akteuren beibringt, den Akteuren zumutet, sich bezüglich der Authentizität ihrer eigenen Intentionen bedeckt zu halten. Das Land des Lächelns, das kennen wir irgendwie alle. Hier ist daran interessant, es ist die Kommunikation der Rätselhaftigkeit eigener Motive. Man verbleibt in einer Diffusität, in einer Nichtentschiedenheit bezüglich der Motivlage, in der man in einer Handlungssituation eingetreten ist. Lächeln ist insofern produktiv, weil es eine Geste der Krisenvermeidung ist. Mit dem Lächeln kommuniziere ich eine Krisenvermeidung und Kontinuität der Kommunikation. Mit dem Lächeln kommunizieren Akteure ihre Bereitschaft zur Fortsetzung der Kommunikation und ihre Bereitschaft, trotz Unklarheit der Motive weiter zu kommunizieren. Trotz Unklarheit oder Ungeklärtheit der Motive weiter zu kommunizieren. Mit anderen Worten, das Lächeln ist in seiner ganzen Produktivität, wie wir es gerade dargestellt haben, extrem täuschungsanfällig. Das Lächeln ist zwar eine Geste, die produktiv ist, weil sie den Aktor gleichsam in seinen Motiven versteckt hält, aber die Kehrseite dieses Verstecktlassens ist beim Lächeln die Täuschungsanfälligkeit. Mit dem Lächeln kann ich eine ganze Kommunikation gestalten, kann den anderen für vollkommen bekloppt und bescheuert und ich weiß nicht was halten, aber wunderbar, ich strahle den oder die an und denke mir intern, so ein Idiot oder so eine blöde Kuh oder was ist denn eigentlich los mit der? Und also ich kann sozusagen über das Lächeln eine Kommunikationskontinuität aufrechterhalten über eine lange Strecke, wie gesagt, ohne die tatsächliche Motivlage in die Kommunikation zu übersetzen. Insofern ist es produktiv bei gleichzeitiger Täuschungsanfälligkeit. Und Lächeln ist eine Geste, in der die Beschämung des Gegenübers vermieden wird. Lächeln ist die zentrale Geste der Schamvermeidung. Nun müssen wir uns die Frage stellen, was ist denn überhaupt Scham? Scham ist, das müsste jetzt eigentlich allen irgendwie von der Zunge gehen, Scham ist ein innerpsychischer Ausdruck auf wahrgenommene oder empfundene Devianz, Abweichung. Scham ist also ein innerseelischer Ausdruck, ein innerpsychischer Ausdruck auf beobachtete oder wahrgenommene, an einem selbst wahrgenommene Devianz. Scham reagiert also auf eine Art Schuldgefühl. Bezüglich wessen? Bezüglich einer Regelverletzung. Scham ist insofern konstitutiv für Kommunikation. Eine Gesellschaft ohne Scham wäre eine Gesellschaft in diesem Sinne ohne Schuldwahrnehmung, also ohne Wahrnehmung von Abweichung. Insofern kann man sagen, die Scham ist ein wichtiger Kommunikator für die soziale Ordnung, ein wichtiger Kommunikator von Regelkonformität oder Nonkonformität. Oder die Scham kommuniziert das Verhältnis von Konformität und Nonkonformität. Das ist das Interessante an der Scham. Die Scham kennt eine körperliche Ausdrucksgestalt, über die auch schon gesprochen wurde, das Erröten. Das Erröten ist also das körperliche Signal über das wahrgenommene Schuld, wahrgenommene Regelverletzung für alle Beteiligten kommuniziert wird. Und zwar in diesen beiden Varianten. Ich kann erröten, wenn ich eine Regelverletzung bei anderen beobachte. Ich weiß nicht, irgendwie, unsere Tochter spricht ja jetzt pausenlos von Fremdschämen oder irgend so was Komischem. Also ich kann Regelverletzungen an anderen wahrnehmen, die gar nicht wahrnehmen als Regelverletzung. Und zweite Möglichkeit, Ich kann im Prozess meiner eigenen Kommunikation Sequenzialität, legen Sie das wieder dahinter, im Prozess der eigenen Kommunikation kann ich, während ich kommuniziere, eine Regelverletzung wahrnehmen. Der heutige rhetorische Ausdruck ist, glaube ich, ups oder irgend sowas. Also ich kann eine Regelverletzung wahrnehmen an mir selbst und daraufhin erröten. Dann kommuniziere ich den anderen, dass mir die Regelverletzung als Regelverletzung bewusst geworden ist. Man könnte davon auch noch unterscheiden, ein Erröten, das zwar die Regelverletzung kommuniziert, aber dem Aktor noch nicht präsent ist, welche Regel da überhaupt verletzt wurde. Auch das ist denkbar. Machen Sie selbst mal den Test. Naja, das ist schlecht formuliert, aber ich meine, beobachten Sie mal so die Leute. Also beobachten Sie uns alle, wie wir da so sind. Und häufig kann man das beobachten, auch an sich selber, dass man errötet, in der inneren Wahrnehmung irgendwie habe ich dem oder der jetzt auf den Schlips getreten, schlechtes Bild, irgendwie auf die Schuhe oder auf die Füße. Also irgendwas habe ich da falsch gemacht. Aber die Akteure können es gar nicht artikulieren, wo drin die Regelverletzung liegt. Also, Lächeln ist eine Kommunikationsform der Beschämungsvermeidung. Lächeln ist die Kommunikationsform der Beschämungsvermeidung. Und wo wird Beschämung besonders sensibel gehandhabt? Also in welchen Kulturen wird die Beschämung besonders deutlich vermieden? In den Kulturen, die Wert darauf legen, dass die Akteure kommunikativ präsent sind und sich nicht als Individuen oder individuelle Akteure in der Kommunikation bemerkbar machen. Das ist die asiatische Kultur. Das ist Asien. Asien ist die Kultur, ohne dass wir jetzt sagen, auf nach Asien ist ja super, aber auch ohne dass wir sagen, bei uns ist alles viel schöner. Sondern die asiatische Kultur ist in diesem Sinne eben eine exemplarische Kultur der Beschämungsvermeidung. Alles ist darauf gerichtet, den Gegenüber nicht zu beschämen. Kontrastiv dazu könnte man die westliche Kultur, wenn Sie nur zwei große Polaritäten sich vorstellen wollen, die westliche Kultur als eine Kultur betrachten, in der die Sozialordnung so differenziert ist, dass sie die Beschämung des Gegenübers zulassen kann, thematisieren kann und gleichwohl kontinuieren kann. Das kennen Sie in tausenden Berichten. Ein japanischer S-Bahn-Fahrer, der da zwei Sekunden seine S-Bahn zu spät in den Bahnhof einfährt, bringt sich um. Die Devianz, die er sich hat zu Schulden kommen lassen, rechnet er sich individuell zu, begreift das als eine Beschämung vor allen anderen, und diese Beschämung kann nur so bearbeitet werden, dass er sich aus der Sozialität selbst entfernt. Vergleichen Sie das mit so einem S-Bahn-Fahrer hier irgendwie so Rödelheim oder sowas. Der kommt da ein bisschen spät und dann sagt er, es tut mir sehr leid, ich habe meine Frau in die Klinik gefahren, bin nicht rechtzeitig gekommen und dann fährt er weiter. Das heißt, die Beschämung im Angesicht einer aufgetretenen Devianz wird als eine Beschämung zugelassen, kommuniziert und gleichwohl erfährt die Kommunikation keine radikale Krise durch die extreme Zurechnung auf den Aktor, wie wir das im Fall von Asien oder also im weitesten Sinne Japan, China etc. vor uns haben. So entstehen unterschiedliche Kulturen des Umgangs mit Beschämung. Die generationsspezifische Form der Beschämungsvermeidung haben wir in der jugendlichen Kultur in Gestalt der Semantik der Coolness vor uns. Coolness, also cool sein, ist eine Einstellung unter Jugendlichen, die in diesem Sinne eine Einstellung ist, bei der man alles daran setzt, Beschämung zu vermeiden. Deswegen ist die Coolness ein so hoher Wert, weil sie die Einstellung ist, über die man wahrgenommene Devianzen, Unfähigkeiten, in der Regelkenntnis, wahrgenommene Devianzen zu kompensieren in der Lage ist. Wer cool ist, dem kann man nichts anhaben. Wer cool ist, der schafft es, dass ihm eine Verlegenheit als Verlegenheit nicht zugerechnet wird. Und dass das unter Jugendlichen so stark ausgeprägt ist, dieser Wert der Coolness, und das hören Sie ja bis auf den heutigen Tag, hat damit zu tun, dass die Jugendlichen nun ihrerseits erst auf dem Weg des Regelerwerbs sind und in dem Maße, in dem sie auf dem Weg des Regelerwerbs sind, machen sie ständig die Erfahrung mit Sanktionen angesichts praktizierter Nonkonformität. Jugendlich zu sein, bedeutet insofern pausenlos in Fettnäpfchen zu treten. Fettnäpfchen jetzt als ein Bild für Devianzen in der Regelkonformität. Man schafft es noch nicht. Man weiß noch nicht, wie man Erwachsenen gegenübertritt. Man weiß noch nicht, wie man Statusdifferenzen, wie spreche ich mit einem Bürgermeister, wie spreche ich mit einem Professor, mit einem Arzt, mit einem Sozialarbeiter oder was auch immer. Ich weiß das alles noch gar nicht. Und in dem Maße, in dem ich das nicht weiß, also in dem ich selbst auf dem Weg des allmählichen Regelerwerbs bin, wir hatten mal gesagt, biografisch kumulativ werden diese Regeln erworben. In dem Maße mache ich ständig die Erfahrung der Beschämung. Andere machen sich über mich lustig. Wie siehst denn du aus? Und Coolness ist die Maxime, über die ich diese identifizierten Regelabweichungen nicht mehr als Beschämung wahrnehmen muss. Und ich kann sie wie das Wasser am Gefieder des Erpels an mir abprallen lassen, abperlen lassen. Bin also insofern vorbereitet auf jede Sanktion. Also die Coolness ist ein generationsspezifischer Ausdruck für eine Kultur der Beschämungsvermeidung. Und Beschämung, hat mir ja gesagt, ist eine innere seelische Reaktion auf wahrgenommene oder empfundene Abweichung. Wahrgenommene bei anderen, empfundene bei einem selbst. Und auch da können Sie mal den ein oder anderen Essay, wenn Sie Lust haben, erzeugen, der sich mit der Frage beschäftigt, ob, inwieweit, in welcher Gestalt Generationen sich für die Taten ihrer Väter und Vorväter oder Eltern und Voreltern zu schämen haben. Eine in Deutschland vielleicht naheliegende Frage, die sich ja von mir aus festmacht an der Frage, ob mich die Stelen in Berlin neben Brandenburger Tor, ob die mich eigentlich überhaupt interessieren. Ob ich dahin gehe, ob ich mich durch diesen Stelenwald selbst bewege oder ob ich sage, das war die Geschichte meiner Großeltern jetzt in ihrem Fall, da habe ich nichts mit zu tun. Also eigentlich eine Frage an die Generalisierbarkeit oder Übertragbarkeit der Scham. Ein sehr interessantes, wie ich finde jedenfalls, ein sehr interessantes Thema. Ob und inwieweit gibt es so eine Verpflichtung der generationsübergreifenden Scham für erfolgte Regelverletzung. Die Ermordung von Menschen war natürlich eine dramatische Regelverletzung, die eine Reihe von schamvollen Aktionen ausgelöst hat. Aber ist diese Scham eigentlich generationsübergreifend verpflichtend? Oder ist die Scham gleichsam abgegolten mit der demonstrierten, kommunizierten Scham der Eltern- und Großelterngeneration? Darüber kann man nachdenken und könnte man nachdenken im Horizont, also der hier thematisch gewordenen Soziologie der Scham. Abschließend nochmal. Scham hat also immer etwas zu tun mit dem Verhältnis des Aktors zu Konformität und Nonkonformität. Akteure ohne Scham haben kein Regelbewusstsein oder haben kein, ist zu dramatisch, haben ein unterausgebildetes Regelbewusstsein. Vollkommen ohne Scham, das ist eine Existenzform, in der Regeln, sagen wir es jetzt mal deutlicher in der Sprache der Vorlesung, in der Regeln nicht als internalisierte Verpflichtung beim Aktor präsent sind. Das ist Schamlosigkeit. Regeln sind als Regeln gar nicht beim Aktor präsent. Und Akteure haben gar keine Verpflichtungsgefühle gegenüber diesen Regeln. Und wenn sie das nicht haben, dann empfinden sie auch nicht Scham bei selbsterzeugter oder wahrgenommener Regelverletzung. Umgekehrt gibt es Akteure mit einer extrem hohen Bereitschaft zur Scham, das wären Akteure mit einer hoch internalisierten Verpflichtung gegenüber Handlungsregeln. Kaum, dass da mal irgendwie so was schief geht, geraten die dann in die Krise. Werden knallrot, laufen weg oder irgendwas. Bei hoher Internalisiertheit von Regeln entsteht also eine leichte Bereitschaft zur Scham. Ja? Ja, die Provokation ist in diesem Sinne eine bewusste Regelverletzung. Und dass Regeln verletzt werden, also dass die Sozialordnung mit Nonkonformität es immer zu tun hat, das haben wir vor ein paar Sitzungen, haben wir das mal besprochen. Wir haben ja immer gesagt, Regeln strukturieren das Handeln des Menschen. Und wir haben gesagt, dieses Strukturieren des Handelns erfolgt in einer Wechselhaftigkeit von Konformität und Nonkonformität. Eine Gesellschaft, in der die Akteure nicht abweichen, wäre in diesem Sinne eine ganz unflexible soziale Ordnung oder Gesellschaft. Also Nonkonformität, mit anderen Worten, ist eine extrem produktive Form der Realisierung von Erwartungen. Wir dürfen nicht in den Fehler verfallen, Nonkonformität immer zu identifizieren mit einer krisenerzeugenden Abweichung, sondern Nonkonformität erzeugt was? Eine Reflexion auf die Regeln, von denen jetzt abgewichen wurde. Und in dem Maße, in dem auf diese Regeln, von denen abgewichen wurde, reflektiert wird, werden die Regeln für alle wieder reaktiviert. Manche Leute behaupten, dass in diesem Sinne, das kann man natürlich ganz falsch verstehen, aber in diesem Sinne ist die Kriminalität oder die Abweichung für eine Gesellschaft produktiv. Das ist paradox und moralisch natürlich außerordentlich riskant. Aber in diesem Sinne kann man das durchaus behaupten, dass Nonkonformität der Gesellschaft immer ihre eigenen Regeln eigentlich vorführt. Also wenn Sie sich mal die Frage stellen, warum gehen eigentlich Leute in solche Gerichtssäle und setzen sich da stundenlang in so einen komischen Prozess? Warum machen die das? Dann könnte man natürlich in einem ersten Zugriff sagen, sie haben eine überstarke Sanktionserwartung bezüglich des Delinquenten. Soziologisch formuliert oder vielleicht etwas vorsichtiger, eleganter wäre, weil das Orte sind, in denen die Gesellschaftsmitglieder die Struktur ihrer eigenen Ordnung sich wechselseitig wieder in Erinnerung rufen. Es steht in der Zeitung, wovon eigentlich abgewichen wurde. Inzest, Mord oder was auch immer. Oder auch nur irgendwelche Herbstlaubblätter, die nicht gefegt wurden oder weiß der Geier was. Also alles, was in Gerichtssälen verhandelt wird, könnte man eben auch unter diesem Gesichtspunkt betrachten, da gehen die Leute hin, weil hier sich die Ordnung als Ordnung wieder reinstalliert. In diesem Sinne könnte man dann eben sagen, ist die Provokation eine gezielte Regelverletzung. Nicht wahr? Ich lasse mich anschnallen auf irgendwelchen Schienen oder da einbetonieren und durch diese Devianz, also durch die Abweichung von der Fügsamkeitserwartung an den Staatsbürger, erzeuge ich für alle eine Reflexion auf die Regeln unseres eigenen Zusammenlebens. Dann haben wir 3 Tage oder 4 Tage oder 5 Tage in der Zeitung pausenlos irgendwelche Castortransporte. Und ganz unabhängig davon, wie einzelne Gesellschaftsmitglieder dazu stehen, ist das ein Anlass, über die Struktur unserer eigenen Ordnung, wozu auch die Ressourcenbeseitigung und ich weiß nicht was, Energieversorgung und so weiter gehört, über diese Struktur nachzudenken. Das würde nicht geschehen, wenn es da nicht Leute gäbe, die sich da komplett einbetonieren ließen in diese Schienen. Also daran zeigt sich, Abweichung ist in diesem Sinne immer auch eine Herausforderung für die Regeln selber. Provoziert das Selbstverständnis im Hinblick auf die gesetzten Regeln oder auf die konventionalisierten Regeln einer sozialen Ordnung. Ich wollte Ihnen eigentlich noch was vorlesen, das tue ich jetzt auch. Abschied von Plessner. Wir haben ja mal darüber gesprochen. Wie vergegenwärtigen wir uns diese Autoren, die wir da zum ersten Mal zur Kenntnis nehmen? Ich kenne die ja gar nicht. Ich weiß gerade mal vielleicht, wann die geboren sind. Und ich habe die noch gar nicht in mich aufgenommen, weil ich im ersten, zweiten, dritten Semester bin. Und wir haben mal so eine Differenzierung erzeugt, wie ich mir diese Autoren aneignen kann. Die eine war, dass ich mich frage, wie hast du eigentlich gelernt? Also, dass ich die Autoren daraufhin befrage, wie hast du als junger Mensch eigentlich begonnen? Denn alle diese Autoren, ob das Simmel, Marcel Moos oder Plessner sind, die haben alle mal in dem Alter, in dem sie jetzt sind, irgendwo gesessen und schön zugehört. Und dann irgendwie was gemacht. Also, wie tritt ein Autor über welche Vorgeschichte in die Soziologie? Eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, aus welchem kulturellen oder sozialen Milieu kommen die Leute, die diese Theorien erzeugen? Ist das bürgerlich, ist das aristokratisch, ist das kleinbürgerlich, ist das bäuerlich oder ist das aus der Arbeiterschaft? Wo kommen die her? Dritte Möglichkeit, was für Gegenstände wählen die sich eigentlich? Das heißt, was finden die interessant? Also, welche Akzentsetzungen erzeugen diese Autoren? Und natürlich, welche Theorien entwerfen sie im weitesten Sinne? Welche theoretischen Argumentationen erzeugen die? Und wenn man mit dieser differenzierten Frage an den Plessner geht, biografisch, ein paar Sätze dazu, dann wird er erstmal interessant, weil er ein Wiesbadener Bub ist. Kein Mensch weiß das, der kommt hier von um die Ecke. Plessner ist ein Wiesbadener Bub. 1892 in Wiesbaden geboren. Nun, in was für einem Elternhaus wächst er auf? Der Vater, Fedor Plessner, ist, na, also, was fällt einem bei Wiesbaden ein? Richtig, Kuraufenthalt. Der Vater leitet ein Privatsanatorium. Eines von nicht Hunderten, aber vielen, vielen Sanatorien, die damals in der Kurstadt Wiesbaden gang und gäbe waren, in dem Zeitpunkt oder in dem Zeitraum, in dem Plessner geboren wird, müssen Sie sich vorstellen, hat Wiesbaden 65 Grand Hotels. Grand Hotels. Wiesbaden war zu der Zeit größer, opulenter, üppiger als Nizza. Wiesbaden war die Stadt für die europäische Aristokratie, den Finanz- und Blutsadel, für Rehabilitation, Rekonvaleszenzen, Kuraufenthalte, kleine und große Schmusereien währenddessen aller Art. Das war Wiesbaden. Plessners Vater hat also ein Privatsanatorium und profitiert von dem Reichtum der Patienten. Kann gut davon leben, hat so ein kleines Sanatorium in der Sonnenberger Straße, 11. Nächster Wiesbaden-Besuch. Schön oben die Sonnenberger Straße langlaufen. Da ist eine Plakette an seinem Haus angebracht, die ich mit dem OB Wiesbaden eigenhändig angeschraubt habe. Wiesbaden. Die Biografie ist eine typisch assimilationsjüdische Biografie. Was ist das Assimilationsjudentum? Das Assimilationsjudentum ist ein Begriff, der sich auf das deutsche Judentum bezieht. Das Assimilationsjudentum deswegen genannt wird, weil die Angehörigen des Judentums im damaligen Deutschen Reich alles daran gesetzt haben, die kulturellen Traditionen der deutschen Nation, allen voran die großen Dichter und Denker, in sich aufzunehmen, ja, zu Experten über diese nationale kulturelle Tradition zu werden. Das ist immer bezeichnet mit dem sogenannten Assimilationsjudentum. Eine Reaktion auf die Marginalität, in der das Judentum systematisch, das heißt lange Zeit, sich befunden hat. Eine Reaktion auf die Marginalität, in der das Judentum sich befunden hat. Sehr schön sehen Sie das an dem Umstand, dass 1914 der Helmut sich zum Ersten Weltkrieg meldet. Und da er mit einer Schulterdystoxie zur Welt gekommen ist, also den rechten Arm, glaube ich, nicht bewegen konnte, natürlich als wehruntauglich abgewehrt wurde. Und dann, was macht der Vater? Der Vater meldet sich als Soldat im Ersten Weltkrieg. Also eine schöne Evidenz für die hohe Bedeutsamkeit und die hohe Identifikation der jüdischen Milieus mit der deutschen Nationalkultur. Eine weitere Evidenz, die wir auch in der Biografie von Plessner identifizieren können, ist, der Vater konvertiert zum Protestantismus. Das haben wir bei fast allen berühmten intellektuellen Juden, Heinrich Heine oder wen immer Sie wollen, Konversion oder Theodor Adorno, die Eltern, Konversion, ja natürlich in die Kultur, die akzeptierte Kultur war. Und über diese Konversion errechnet man sich oder kalkuliert man sich Aufstiegschancen und Chancen, akzeptiert zu werden in der dominanten Kultur der Deutschen. Der Vater, wie gesagt, hat dieses Sanatorium. Nun, wenn die da also aus allen möglichen Großaristokratien nach Wiesbaden kommen und 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, dann bricht diese Existenz zusammen, gerät in eine dramatische Krise und die Kline gerät in eine Existenznot. Diese Existenznot veranlasst die Eltern, dem Kind ein forciertes Studium mit halbwegs realistischen Aufstiegschancen zuzumuten. Das kennen Sie also auch im Hause Plessner, wird gesagt worden sein, mein Lieber, bloß nicht irgendwie Philosophie oder so etwas, sondern Medizin. Das, was reell ist. Also studiert der Plessner Medizin, biografisch konform, wenn Sie so wollen, mit dem Lebensentwurf seines Vaters. Fängt mit der Zoologie an, studiert das zunächst in Freiburg, was denn los? Ja. In Freiburg. Und jetzt geschieht etwas, nun, da können Sie sich auch fragen, ob Ihnen das eigentlich auch so geht. Während des Studiums der Zoologie und der intensiven Beschäftigung mit zoologischen Forschungen und Fragestellungen entsteht bei dem jungen Plessner, der in dem Alter ist, in dem Sie jetzt sind, die Frage, wie kommt überhaupt Erkenntnis zustande? Wie geht das überhaupt? Wie entsteht Wissenschaft? Wie kommt Erkenntnis überhaupt zustande? Wie denkt ein Wissenschaftler im Unterschied zu anderen? Eine Frage, die wir hier, ja, bei genauer Betrachtung eigentlich schon irgendwie als beantwortet unterstellen. Wir sitzen hier alle ganz ordentlich und denken, das ist alles irgendwie geklärt. Und wir werden in einer Sitzung noch darauf zu sprechen kommen, wie enorm spannend das ist und wie ungeklärt das ist, die Frage zu beantworten, wie überhaupt unsere eigene Erkenntnis zustande kommt. Da alles das, was ich Ihnen erzähle über Scham und Lachen und Weinen, wie kann das eigentlich überhaupt theoretisch gesichert werden? Sodass da Millionen für bezahlt werden. Und gesagt wird, fragen wir doch mal die Wissenschaft. Und Sie sind in einer Situation, wo Sie das auf wunderbare Weise lernen dürfen. Ein enormer Luxus, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie kommt das überhaupt, dass wir wissenschaftlich denken können. Kurzum, der Plessner sitzt da nachts und zerbricht sich den Schädel, denkt drüber nach, wie kommt überhaupt Erkenntnis zustande. Diese Fragestellung bringt ihn während des Zoologie- und Biologiestudiums allmählich in den disziplinären Kontext der Philosophie. Also er wird parallel zur Ausbildung eines Mediziners mit Blick, eines Zoologen mit Blick auf die Medizin, so muss man sagen, wird er jemand, der sich philosophisch interessiert, also für die Frage interessiert, wie kommt Erkenntnis überhaupt zustande und so entsteht, und jetzt dürfen Sie lachen und weinen da schon einsetzen, so entsteht ein Interesse für Naturwissenschaft und Philosophie und dann sind Sie eigentlich schon bei Lachen und Weinen. Die wenigen Seiten, die Sie vielleicht gelesen haben oder noch mehr, zeigen den Plessner als einen Denker, der über die Frage nachdenkt, was ist beim Lachen und was ist beim Weinen Natur und was ist Kultur? Also was ist kulturell diktiert und was ist eigentlich ein natürliches, durch Physiologie letztlich explizierbares Phänomen? Es ist faszinierend zu sehen, wie der Plessner als ganz junger Mensch eben schon in diese Dualität der Perspektive sozialisiert wird, das nächste Mal ein bisschen mehr noch und dann gehen wir in die Scham und alles Weitere. Danke. Ich wollte Ihnen noch sagen, also zwei Dinge noch. Lassen Sie sich, wenn Sie irgend können, lassen Sie sich diese Theaterveranstaltungen, die da im Schauspielhaus angeboten werden, nicht entgehen. Ich hatte gestern Abend, da sehen Sie mal, was Soziologen alles so tun, ich hatte das große Vergnügen, eine Vorprobe vom Hamlet zu kommentieren, so mit den Kategorien, mit denen wir hier arbeiten. Am Samstag ist Premiere, das ist total ausverkauft. Ich hatte Ihnen gesagt, das ist eines der derzeit prominentesten Theater, das Frankfurter. Aber jetzt, was den Probenbesuch betrifft, ich werde das auf die, was habe ich, wie nennt sich das, Homepage oder wie? Ja, also ich setze das da auf meine Homepage. Wann Möglichkeiten zum Besuch sind und Sie müssten sich auf der Homepage, da stehen dann die Erläuterungen, wann und wie. Es kann nämlich durchaus sein, um das noch zu sagen, dass möglicherweise morgen oder übermorgen für eine Gruppe von vielleicht 20 Leuten da eine Möglichkeit bestünde. Also mit anderen Worten, schauen Sie da mal auf dieses Ding, das da Homepage heißt, und lassen sich überraschen. Okay.